Ich kann Ihnen schon mal kurz etwas sagen zur Übersicht, zu meinem Inhalt, was ich gerne referieren möchte. Nach einer Einleitung, die unter anderem auch die Gemeinde Ilanz, ich möchte auf die Gemeinde Ilanz kurz eingehen und auf das Kloster. Nach dieser Einleitung komme ich zur vormodernen Demokratie im Kanton Graubünden, möchte Ihnen genauer darlegen, was darunter zu verstehen ist. Dann drittes Hauptkapitel, der Kanton Graubünden als Förderer der direkten Demokratie. Das ist eigentlich mein Thema mit diesem Forschungsinstitut. Ich versuche ja jetzt aktuell und auch bei den kommenden Tagungen die einzelnen Kantone zu untersuchen, was für einen Beitrag haben die Kantone geleistet an die Entwicklung der direkten Demokratie in der Schweiz. Also das ist dann das dritte Kapitel und am Schluss formuliere ich drei Thesen und ich hoffe, wir werden die im Laufe des Tages diskutieren können. Zu meiner Person, ich bin promovierter Historiker. Ich habe vor 8 Jahren das Forschungsinstitut Direkte Demokratie gegründet. Thema ist Theorie und Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie im internationalen Vergleich. Ich lanciere Forschungsprojekte, mache Arbeitstagungen, halte Vorträge und bin auch in der Beratung tätig. Jedes Jahr organisiere ich eine wissenschaftliche Konferenz. Die ersten 3 Konferenzen waren den politischen Bewegungen gewidmet in der Schweiz. Dann kamen 2 Tagungen zur Theorie der direkten Demokratie. Jetzt, ich habe es bereits erwähnt, lege ich den Fokus auf die kantonale Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang eben, wie hat sich die kantonale Entwicklung ausgewirkt auf die Demokratieentwicklung. Ich habe letztes Jahr eine Tagung in Elm veranstaltet, Kanton Glarus. Dort war vor allem die Landsgemeinde das Thema. Jetzt sind wir hier im Kanton Graubünden, der auch viel beigetragen hat zur Entwicklung der Demokratie und eine unglaublich spannende Geschichte hat. Sie sehen, es ist angetönt hier, im nächsten Jahr geht die Reise weiter in den Kanton Tessin. Der Kanton Tessin, was ich bis jetzt weiß, ist auch sehr interessant, punkto Demokratieentwicklung. Und auch dort haben wir Bewegungen, wir haben Entwicklungen, die eben sehr wichtig waren. Und ich finde, das ist schon speziell an der Schweiz, dass die Kantone dann die Impulse setzen. Und erst am Schluss kam dann der Bund dazu, seit 1848. Aber es ist schon sehr vieles, ging über die historische Bühne eben vor 1848. Also wir werden im Kanton Tessin sein, in Bellinzona, am 8. Oktober 2022. Das steht bereits fest. Und dann habe ich mir überlegt, oder? Die Reise geht dann nicht weiter quasi Richtung Süden, Richtung Westen. Also ich wollte eigentlich den Kanton Wallis dann zum Thema machen, aber ich glaube, ich springe so ein bisschen hin und her, weil nach Tessin wird dann der Kanton Thurgau Thema sein. Der Kanton Thurgau auch unglaublich spannend, wie eben auch der Kanton Thurgau einiges beigetragen hat zur Demokratiegeschichte. Und dann wird das Wallis drankommen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber eben Fokus immer auf die kantonale Entwicklung. Ich habe Tagungsbände publiziert. Sie finden diese Tagungsbände zum Teil online auf der Webseite. Ich werde einen 5. Tagungsband publizieren zu den Konferenzen in Elm und Ilanz. Das wird dann Ende nächsten Jahres der Fall sein. Sie finden weitere Literatur auf dem Büchertisch, wenn Sie rausgehen, links. Ich habe den Referenten gesagt, dass Sie 8 Bücher mitnehmen können. Die Bücher sind angeschrieben, es hat ein Kuvert dort. Es kann nicht den ganzen Tag über jemand dort stehen. Ich vertraue Ihnen natürlich, dass Sie einfach bezahlen. Die Bücher sind nicht gratis, aber bezahlen Sie doch den Preis, der angeschrieben ist. Sie können es ins Kuvert legen. Wenn es ein Problem gibt, kommen Sie bei mir vorbei oder beim entsprechenden Referenten. Und das können Sie also gerne dann noch studieren. Gut, das sind die Buchcover der ersten drei Tagungsbände. Katholizismus, Liberalismus, Frühsozialismus. Wie gesagt, diese politischen Bewegungen. Da haben wir den vierten Tagungsband, der fasst das Thema der Theorie der direkten Demokratie zusammen. Thema 1 Naturrecht, Thema 2 Genossenschaftsprinzip. Nun, ich habe es angekündigt, möchte das in den einleitenden Teil mit hineinnehmen zum Tagungsort Ilanz und zum Kloster. Ilanz hat eine spannende Geschichte. Seit dem Spätmittelalter ist dieser Ort Marktort und Verkehrsknotenpunkt. Ilanz spielte auch eine wichtige Rolle bei der Reformation im 16. Jahrhundert. Die sogenannte Ilanzer Disputation 1526 ebnete den Weg zur Ausbreitung der Reformation in Graubünden und unterstützte wenig später Debatten zur religiösen Toleranz. Vorbild war dabei Zwingli. Zwingli nahm ja die Bibel als Referenz. Er fand aber darin keine Rezepte für die Organisation innerhalb der Kirche. Deshalb wurde zum Beispiel der Pfarrer dann jeweils von der Glaubensgemeinschaft beurteilt und gewählt. Das allgemeine Wahlrecht und der demokratische Prozess in der Schweiz sind unter anderem aus diesem Prozedere entstanden. Es wäre auch mal eine Tagung wert. Sie sehen hier die reformierte Kirche in Ilanz, St. Margrethen, und dort fand diese Ilanzer Disputation statt. Ilanz war allgemein in der frühen Neuzeit, ich werde einige Male noch darauf zurückkommen, ein bedeutendes politisches Zentrum. Immer wieder beherbergte die Stadt im Turnus mit Chur und Davos den Bundestag, werde ich noch genauer erläutern, die oberste Versammlung des Freistaats der drei Bünde. In Ilanz fanden zwischen 1523 und 1526 vier der fünf bedeutendsten Tagungen des Dreibündestaates statt. Wo fällte man wichtige politische Entscheide? Die fällte man auf dem Landsgemeindeplatz. Das ist dieser Platz hier. Im Hintergrund haben Sie das heutige Rathaus, im Vordergrund einen schönen Brunnen. Dazwischen war der Landsgemeindeplatz in Ilanz. Seit dem 16. Jahrhundert führten dort auf diesem Landsgemeindeplatz für die Gerichtsgemeinde Gruob 9 Reformierte, 3 katholische und eine paritätische Nachbarschaft. Nachbarschaften, das sind politische Gemeinden eigentlich, die führten Wahlen und Abstimmungen durch. Sie sehen, es gab damals bereits einen konfessionellen Proporz. Man sprach über religiöse Toleranz und Gewissensfreiheit war auch ein Thema. Wie gesagt, dieses Bild nochmals, lohnt sich sehr, in Ilanz einen Rundgang zu machen. Wir haben einen historischen Rundgang gemacht im Reformationsjahr, aber wir können das natürlich auch jetzt machen. Es ist wirklich sehr viele historische Objekte, es ist sehr interessant. Nun, wir befinden uns ja im Haus der Begegnung des Klosters. Und Schwester Friedburga hat ja diese schöne Einleitung gemacht. Das ist das Kloster der Dominikanerinnen. Dieser Bau hier wurde 1969 erstellt, in dem wir uns jetzt befinden. Und viele Institutionen in Ilanz gehen zurück auf die Initiative der Klosterschwestern, die sich 1865 hier niedergelassen haben und in der Region Surselva sich für die Gesundheitspflege und die Bildung sehr engagiert haben. Es gibt zahlreiche Institutionen, die sie gegründet haben. Jetzt abgesehen von den demokratischen Bezügen während der Reformation, und das hat ja Schwester Friedburga erwähnt, oder? Besitzt eben auch der Dominikanerorden solche. Der Orden organisiert sich bereits seit dem 13. Jahrhundert nach einem demokratischen Auswahlprinzip. Und Sie sehen, auch, ich habe es hier noch in Klammer erwähnt, auch das wäre eine Tagung mal wert. Diese ganzen Bezüge, die es gibt, wo man gar nicht drauf kommt. Und das wäre sicher lohnenswert, wenn wir da mal eingehen würden, mal ein bisschen genauer. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass das Kloster hier im Sommer, letzten Sommer, erstmals den sogenannten Ilanzer Sommer durchgeführt hat. Ich hätte gerne teilgenommen, hatte aber keine Zeit leider, das war im August. Unter anderem beinhaltete dieser Ilanzer Sommer ein interdisziplinäres Forum für Friedenskultur. Eine Frage wurde ins Zentrum gestellt: Was bedeutet eine aktiv gelebte Friedenskultur? Und ich denke, es ist eine sehr zentrale Frage auch für die Demokratie. Ohne aktiv gelebte Friedenskultur keine lebendige Demokratie. Sie sehen hier noch einmal eine Aufnahme des Klosters. Wir befinden uns jetzt in der Aula dieses Klostergebäudes. Nun zur vormodernen Demokratie im Kanton Graubünden. Da muss ich sagen, ich werde Ihnen jetzt bloß eine Skizze liefern. Ich werde einiges antönen. Die Hauptfrage am Schluss ist ja dann für mich, wie ist der Zusammenhang mit der Entwicklung der direkten Demokratie. Aber zum Glück konnte ich wirklich sehr gute Referenten gewinnen. Referenten, die ausnahmslos geforscht haben auf diversen Gebieten und hier wirklich ein gewisses Renommee auch haben. Und ich bin froh, dass diese Referenten das dann vertiefen nach mir. Und ich musste mir jetzt im Hinblick auf diese Konferenz einiges aneignen. War sehr interessant, aber wie gesagt, ich gebe Ihnen jetzt mal einen Überblick zur Geschichte des Kantons Graubünden. Der Kanton Graubünden kennt rund 500 Jahre römische Herrschaft. Danach wird bald das Christentum eingeführt. Der Bischofssitz in Chur ist ab dem 4. Jahrhundert aktiv. Im Früh- und Hochmittelalter, das ist geprägt durch eine fränkische Expansion, durch eine alemannische Siedlungsbewegung und durch eine regionale Bischofsherrschaft. Es hat sich ein rätischer Adel gebildet. Die Bündner Pässe, die viele von Ihnen kennen werden, die hatten nicht nur für die deutschen Könige eine Bedeutung, sondern waren sehr wichtig für den Austausch. Also natürlich auch vor allem mit dem Süden. Punkto Wirtschaft, da war die Landwirtschaft vorherrschend, die Rohstoffgewinnung, es gab handwerkliche Produktion und eben diesen Transitverkehr über die Pässe. Es haben sich sehr früh Säumergenossenschaften gebildet. Der Kanton Graubünden kennt eine sehr starke naturräumliche Gliederung. Wir zählen etwa 150 Täler. Und diese Gliederung bewirkte eine Aufteilung der Siedlungsgebiete in Talschaften. Und in diesen Talschaften haben wir einerseits regionale Traditionen, die sich herausbildeten, aber immer wieder auch Einflüsse von außen. Ganz wichtig ist die Bedeutung der Genossenschaft. Wir finden Genossenschaften überall. Es ist sozusagen die Grundlage der Gesellschaft. Alpen und Allmende, Wald und Wasser waren im Eigentum der Gemeinde. Es bildeten sich früh auch Kirchgemeinden. Und eine Expertin hat das mal so genannt, es waren Pfarruntertanen am Anfang, aber die entwickelten sich zu Kirchgenossen mit der Zeit. Also auch hier Kirchgenossen, der genossenschaftliche Gedanke. Das Spätmittelalter war geprägt von einer Territorialbindung und einer starken kommunalen Bewegung. Wir haben dann im 14. Jahrhundert einen soziopolitischen Strukturwandel. Silvio Ferber hat das im Historischen Lexikon der Schweiz so umschrieben. Zitat: Da es den Gemeinden gelang, immer mehr grundherrliche Rechte an sich zu ziehen, wurde die feudale Herrschaft über Land und Leute gebrochen. Die hochadeligen Territorialherren mussten vermehrt weichen. Zitat Ende. Was waren die Gründe dafür? Einerseits die Gebirgsnatur, diese selbstständigen, autonomen Talgemeinden, ich habe sie erwähnt. Andererseits war die Feudalgewalt sehr zersplittert. Es gab ständige Fehden. Und was die Bauern anstrebten, war eben ein Landfriede. Also die Einwohner, die Bauern wollten Schluss machen mit diesen Fehden. Wir haben also als die Grundzüge, die wichtigen Grundzüge der Entwicklung, die rasche Übernahme der adligen Territorialherrschaft durch neue soziale und politische Führungsschichten, sowie das selbstständige Handeln von sogenannten Gerichtsgemeinden, das werde ich dann noch erläutern, und deren Zusammenschluss zu frühstaatlichen Gebilden. Also diese Gemeinden schlossen sich zusammen. Es gab ein Bündnissystem, das durch eine starke Dezentralisierung geprägt war. Im 14., 15. Jahrhundert haben wir dann die Bildung von drei Bündnissen. Was war die Basis dieser Bündnisse? Die Basis waren gemeinsame Werte wie Unabhängigkeit und demokratische Strukturen. Und wir haben keinen Rückgriff auf die Genealogie, also auf die Abstammung. Das ist ja beim Adel zentral, aber das haben wir hier eben nicht. Es bildet sich der Freistaat der drei Bünde. Sie finden diese drei Bünde heute noch im heutigen Kantonswappen, Graubünden. Wir haben hier oben links den Grauen Bund, daneben den Zehn Gerichten Bund und unten den Gotteshausbund. Diese Bünde, die bilden sich im 14. respektive 15. Jahrhundert. Sie sehen es. Zuerst der Gotteshausbund 1367, dann der Graue Bund 1395, schließlich der Zehn Gerichten Bund 1436. Das ist ein sehr lockeres Staatsgebilde. Jede der drei Bünde war ein so loser Staatenbund wie der ganze Freistaat. Wie soll man so etwas regieren? Aber es klappte eben nicht mal so schlecht. Sie sehen hier eine Karte dieses Freistaates der drei Bünde. Das existierte vom 15. Jahrhundert bis 1797, also fast 300 Jahre. Wir haben hier den Grauen Bund. Hier haben Sie Ilanz, Gerichtsgemeinde Gruob. Wir haben hier den Zehn Gerichten Bund. Und grün den Gotteshausbund. Dann auch die drei Untertanengebiete dieses Freistaates, Bormio, Veltlin und Chiavenna. Eben, wie soll man das regieren? Man hat Hilfspflichten definiert. Es entstanden Schiedsgerichte. Ich habe den Landfrieden erwähnt, oder? Den Frieden wollte man anstreben. Man wollte Schluss machen mit diesen ständigen Fehden. Das bedeutet nicht, dass alles gut gelaufen ist. Es bedeutete nicht, dass alles hier in Minne war, sondern es gab natürlich weitere Auseinandersetzungen. Das versuchte man aber selber zu lösen mit diesen Schiedsgerichten. Man hat auch, falls das nötig wurde, Satzungen für die Kriegsführung definiert. Und man hat eben die Bundestage eingeführt. So einen Bundestag, ich werde nachher noch darauf zurückkommen, einen Bundestag kann man durchaus mit der Tagsatzung auf eidgenössischer Ebene vergleichen. Ich habe immer wieder auch in meinen Referaten an diesen Tagungen die Tagsatzung ja eingebracht. Das ist durchaus vergleichbar. Also sie schicken an die Tagsatzung ja bestimmte Boten, instruierte Boten, und das war eben hier beim Bundestag ebenso der Fall. Jede Gemeinde hat dann ihre Boten geschickt. Gut, dieser Freistaat der drei Bünde, dass das etwas war, was nicht mal so schlecht aufgebaut war und so schlecht funktionierte, es zeigt sich ja immer in Krisen, in großen Krisenzeiten. Eine große Krisenzeit, ich kann nicht genauer darauf eingehen, das waren die Bündner Wirren im 17. Jahrhundert, im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg in Europa. Und der Freistaat kam auch in eine Krise, aber überwand diese Krise und funktionierte weiter. Ich habe es hier nochmals notiert, 1524, ich komme auf dieses Jahr dann zurück, bis 1797, Freistaat gemeiner drei Bünde. So kommt dieser Freistaat in den Quellen immer wieder vor. Er war dann zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Das heißt, es gab einen Draht zur Schweiz, zur Eidgenossenschaft. Und wie gesagt, Veltlinchia, Venna, Bormio waren Untertanengebiete. Das besaßen andere Kantone auch. Ich selber stamme aus dem Aargau, aus der Grafschaft Baden. Das war auch in dem Sinne eine gemeine Herrschaft, also Untertanengebiet. Ab 1803 ist dann Graubünden Kanton, gleichberechtigter Kanton der Eidgenossenschaft. Vollberechtigter Kanton. Sie haben hier die Struktur der Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert. Sie sehen braun, das sind die zugewandten Orte, die durften jeweils einen Boten an die Tagsatzung senden. Freistadt der drei Bünde hier mit dem Grauen Bund, Ilanz wieder hier, Sie sehen, angegeben als wichtigen Ort, Zehngerichtenbund, Gotteshausbund, plus das Untertanengebiet. Die Untertanengebiete, die fielen dann 1803 weg. Ich meine, hier ist ja auch jetzt die heutige Schweizer Grenze, diese Untertanengebiete fielen dann weg. Jetzt habe ich da, genau. Ich komme zum nächsten Kapitel. Wie wurde das wahrgenommen in den Quellen? Wir haben für den Freistaat diverse Fremd- und Selbstbeschreibungen. Zum Beispiel der französische Staatstheoretiker, der sehr bedeutende Staatstheoretiker Jean Bodin, macht 1583 in seinem Hauptwerk 6 Bücher über den Staat einige aufschlussreiche Bemerkungen über die schweizerische Eidgenossenschaft. So ordnet er sämtliche Landsgemeindeorte, einschließlich Graubünden, den demokratischen Staatswesen zu. Die Graubündner Orte seien, Zitat, nach Verfassung und Regierung so rein demokratisch wie sonst kein Staat. Zitat Ende. Dieses Selbstverständnis hatten aber auch die Graubündner selbst. Denn neben dieser Fremdbeschreibung, es gibt noch weitere, ich konnte jetzt nicht weitere aufführen, aber neben dieser Fremdbeschreibung finden sich in den Quellen kurze Zeit später auch Selbstbeschreibungen der Eidgenossen, am frühesten für das Bündnerland, wo sich 1618 in einer Zeit der Krise die früheste Verwendung des Begriffs der Demokratie überhaupt für die schweizerische Eidgenossenschaft findet. Zitat, die Form unseres Regiments ist demokratisch. Zitat Ende. Demokratisch, so der Text weiter, weil die Souveränität beim gemeinen Mann liege. Das heißt, dass dieser über alle Wahl- und Gesetzgebungsrechte verfüge. Wie wird die Freiheit hergeleitet? Die geht eben nicht von Feudalherren aus und wird auch nicht unmittelbar aus der Geschichte begründet, sondern aus Gottes Segen. Und das ist für mich ein wichtiger Hinweis auf das christliche Naturrecht. Insgesamt kann man sagen, kann man dieses Gebilde vormoderne Demokratie nennen. Wir haben einen Weg von den Kommunen, eben Kommunebewegung, von den Kommunen zur Republik. Und dieser Weg war natürlich nicht direkt, oder? Sondern war indirekt, da gab es einige Hürden zu nehmen, es gab immer wieder Probleme. Es waren ja Menschen, die das Ganze ausfüllten, aber sie haben immer wieder doch zurückgefunden zu bestimmten Grundwerten, die ich erwähnt habe, und das versuchten sie dann umzusetzen. Wie genau haben sie das gemacht? Ich komme zu den Gerichtsgemeinden. Diese Gerichtsgemeinden waren als Teile des Freistaates sehr zentral. Aus den ursprünglich grundherrlichen Gerichtsbezirken der niederen Gerichtsbarkeit sind diese Gerichtsgemeinden entstanden. Das heißt, die Rechte des Feudaladels, die gehen auf das gemeine Volk über. Das ist eben die sogenannte Kommunalisierung. Später betrifft das sogar dann auch die hohe Gerichtsbarkeit. Das heißt, insgesamt kann man sagen, wir haben einen Umbau der feudalen Gesellschaft von unten nach oben. Frank Schuler, der einen Beitrag geschrieben hat für das Buch «Die Ursprünge der schweizerischen direkten Demokratie». Er drückt das so aus, Zitat. Als Träger der kollektiven Freiheit bildeten die Gerichtsgemeinden den Rahmen zur Ablösung der Feudalordnung. Zitat Ende. Auch hier, die Ablösung ist relativ, sie fand in sehr komplexer Weise statt. Die Form der Gerichtsgemeinden. Eine Gerichtsgemeinde bestand aus mehreren Nachbarschaften, also aus mehreren Gemeinden. Die Gerichtsgemeinden tagten in der Regel als Landsgemeinde. Ich habe Ihnen ja in Ilanz den Landsgemeindeplatz gezeigt für die Gerichtsgemeinde Gruob. Man orientierte sich natürlich an den Landsgemeindekantonen. Ich habe das ja letztes Mal auch in Elm erwähnt, Kanton Glarus. Man hat das diskutiert. Will man eine Landsgemeinde für das ganze Gebiet? Aber das ist natürlich durch die große räumliche Ausdehnung nicht möglich. Das heißt, man hat die Institution Landsgemeinde angepasst. Das Prinzip ist aber dasselbe. Das heißt, es ist eine souveräne Versammlung der stimmfähigen Männer, welche alle Wahlen vornimmt und die wichtigsten Beschlüsse fasst. Zur Ausübung der Gewalt verfügten die Gerichtsgemeinden über einen Rat und einen Landammann an der Spitze. Im Rat waren die Nachbarschaften, also die Gemeinden, mit einem oder mehreren Geschworenen vertreten. Die Ratsmitglieder waren Richter und Politiker in Landesangelegenheiten. Das heißt also, von einer Gewaltenteilung können wir natürlich noch nicht sprechen. Sie haben hier noch einmal diese Übersicht, hier zur Veranschaulichung, die Gerichtsgemeinde Gruob mit der Gemeinde Ilanz, und neben Ilanz haben wir 12 Gemeinden. Herr Gadalbert hat ja einleitend gesagt, oder? Jetzt sind es ja auch 13 Gemeinden. Das ist fast ein bisschen eine Parallele, aber natürlich ist es inhaltlich etwas anderes. Aber sie sind wie ein Stück weit eventuell zurückgekehrt zu einer Art Gerichtsgemeinde. Also von der Größe her jedenfalls. Und eben, Sie sehen auch wieder die drei Bünde. Der gesamte Freistaat, der doch fast 300 Jahre so existierte. Zurück zu den Gerichtsgemeinden. Es gab rund 50 im ganzen Freistaat. Wieso sage ich rund 50? Das hat etwas variiert. Es gab immer wieder mal eine Gerichtsgemeinde, die dann sich quasi angeschlossen hat, also zu einer anderen Gerichtsgemeinde etc. Eine fiel dann weg. Also wir haben hier nicht eine feste Zahl. Und was man aber klar sagen kann, ist, dass vom 16. bis zum 18. Jahrhundert die Gerichtsgemeinden, jede Gerichtsgemeinde, ein souveränes Staatsgebilde war, deren Gesamtheit die höchste Gewalt im Freistaat verkörperte. Nur Krieg und Frieden, Außenpolitik und die Verwaltung der Untertanenlande überließ sie dem Bundestag. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Das heißt, der obersten Behörde des Freistaats. Man führte innerhalb der Gerichtsgemeinde Wahlen durch, man bestimmte einen Landammann, man bestimmte auch Bundesboten. Das waren die Boten, die dann an den Bundestag delegiert wurden. Abstimmungen gab es natürlich auch über Anträge, zum Beispiel von Bundestagen oder anderen Amtsstellen. Und hier kommen wir jetzt zu einem besonders interessanten Punkt, nämlich zum altbündnerischen Referendum. Da werde ich dann nachher auch noch etwas sagen dazu. Jetzt kurz zur Entwicklung. Wir haben am 4. April 1524 die ersten Ilanzer Artikel. Das wurde von einem Bundestag beschlossen, musste dann von den Gerichtsgemeinden genehmigt werden. Und diese ersten Ilanzer Artikel, die richteten sich gegen kirchliche Missbräuche. Die bewirkten aber eine Stärkung der Gemeinden und Kirchgenossen. Nur kurze Zeit später, wie Sie sehen, ein halbes Jahr später, geben sich die drei Bünde wiederum in Ilanz im Rahmen eines Bundestages einen sogenannten Bundesbrief. Das ist die erste gemeinsame Verfassung. Wie gesagt, stark föderalistisch aufgebaut. Ziel und Zweck waren, hat man per Eid beschlossen. Der Eid war ganz wichtig. Und zwar, was wollte man erreichen? Ruhe, Frieden und Ordnung. Kommt wieder dieser Landfriede vor. Ich habe Ihnen noch ein Zitat aus dem Bundesbrief. Wir sollen einander helfen. Es drückt sehr schön aus, was man für Ziele verfolgte. Dann das Recht vor den Gerichten suchen, wirtschaftliches Wohlergehen, die Wirkung verstärkt, bei den ersten Ilanter-Artikeln habe ich das bereits gesagt, jetzt verstärkt Unterstützung des inneren Zusammenhalts als souveränes republikanisches Staatswesen. Ich denke, deshalb hatte das auch so lange Bestand, durch Stürme hindurch. Wir haben dann, ich habe es eingangs erwähnt, auch in Ilanz die Disputation. Als indirekte Folge dieser Disputation von Ilanz, 7. bis 9. Januar 1526, haben wir Mitte März 1526 einen Bundestag, diesmal in Chur, der beschloss, dass die Gemeinden über Glaubensfragen entscheiden könnten. Nicht die einzelne Person, aber es waren die Gemeinden. Dann kommt es noch dicker. Und zwar am 25. Juni 1526 kommen die zweiten Ilanzer Artikel. Wiederum ein Bundestag in Ilanz hat diese zweiten Ilanzer Artikel dann diskutiert. Das hat man dann beschlossen. Die waren radikaler als die ersten. Die Gemeinden sind jetzt im Besitz der Regale, der Hoheitsrechte. Man hat die bischöfliche Gewalt in weltlichen Dingen beseitigt, eine weltliche Aufsicht über die Klöster eingerichtet und die freie Wahl und Abwahl der Pfarrer beschlossen. Also das sollten dann die Kirchgemeinden machen. Man hat auch die Verminderung der grundherrlichen Abgaben durchgesetzt. Damit erhielt der Dreibündestaat jetzt wirklich die Form, die er beibehielt bis zur Helvetik 1798. Und darüber hinaus noch in modifizierter Form bis 1854. Was bedeutete das, wenn man das vergleicht mit der Situation in Europa? Das bedeutete eine grundlegende Neubegründung der politischen Macht. Und das war einzigartig im frühneuzeitlichen Europa. Wir haben weitere Republiken, die Niederlande, wir haben in die oberitalienischen Städte wie Florenz. Das sind zwar auch Republiken, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Freistaat der drei Bünde. Was vergleichbar natürlich ist, ist dann eben die Eidgenossenschaft, die gesamte Eidgenossenschaft, die ja dann ähnlich aufgebaut war, aber auch in der Eidgenossenschaft haben sie natürlich aristokratische Tendenzen etc. bis zur Oligarchie. Und das haben wir hier immer wieder mal auch, wie gesagt, das war nicht ein direkter Weg, aber es ist doch bemerkenswert. Die zweiten Ilanzer Artikel waren auch eine Folge des Bauernkriegs von 1525. Peter Blickle, der bekannte Historiker, hat in einem Beitrag geschrieben dazu, Zitat, nirgendwo war der Bauernkrieg so erfolgreich wie in Graubünden. Zitat Ende. Ja, was waren denn die Ziele der Bauern? Wieso begann dieser Krieg? Die Ziele waren eben die Erweiterung der kommunalen Rechte der Dörfer. Und genau das hat ja dann der Freistaat der drei Bünde erreicht. Nun zum Gemeindereferendum, zum altbündnerischen Referendum. Wie war der Grundsatz im Freistaat? Der Grundsatz war, dass jeder Bürger ab 16 wahlberechtigt und stimmfähig war. Die politischen Rechte übten die Bürger in der Versammlung der Nachbarn, also an einer Gemeindeversammlung, und auf der Gerichtslandsgemeinde aus. Eben das Beispiel, die Gerichtsgemeinde Gruob für Ilanz. Die Definition des altbündnerischen Referendums. Es war ein föderatives, obligatorisches Gemeindereferendum, bei dem die einzelnen Gliedstaaten, eben die Gerichtsgemeinden, bei der Meinungsbildung des Gesamtstaates mitwirkten. Auch hier, man zählte die Stimmen der Gemeinden und nicht die Stimmen der einzelnen Personen. Das kam ja dann später, das war dann die sogenannte moderne Demokratie. Was waren die Inhalte? Die Inhalte waren wichtige staatliche Grundlagen, zum Beispiel der Bundesbrief, den ich erwähnt habe, 1524. Dann gab es aber durchaus auch weniger Wichtiges, Bagatellen. Klar war, dass die auswärtige Politik des Freistaates, dass die Sache des Gesamtstaates ist, und die wurde dann auch dem Referendum unterstellt. Die ganzen inneren Staatsangelegenheiten, die allgemeine Gesetzgebung, das erledigten die Gerichtsgemeinden selber. Das heißt, der Bundestag hatte keine Handhabe, irgendwelche Beschlüsse durchzusetzen, sondern die souveränen Gebilde waren die Gerichtsgemeinden. Kurz noch zum Verfahren. Es wurde ein Bundes- oder Beitag einberufen unter Angabe der Traktandenliste. Dann gab es eben diese Anfragen an diese ca. 50 Gerichtsgemeinden, und zwar in Form eines sogenannten Abschiedes. Es fand eine interne Willensbildung statt und die Entscheidfindung innerhalb der Gerichtsgemeinde, entweder organisierte man eine Landsgemeinde, jetzt für Gerichtsgemeinde Grub hier in die Lanz, oder es gab eine Umfrage bei den einzelnen Gemeinden, das war auch möglich. Das Resultat wurde dem Landammann gemeldet, der es dann weitergab. Genau, das wollte ich noch erwähnen. Mehrheit der Stimmenden bildete dann die Stimme der Gerichtsgemeinde. Und das wurde, ja, geschätzt. Vielleicht waren Sie mal an der Landsgemeinde in Glarus Ende Mai, oder? Dort wird auch nicht ausgezählt, es wird geschätzt. Und das hat man hier auch gemacht. Ist nicht unproblematisch, aber ich finde es noch ganz interessant, weil es geht noch weiter. Und zwar war ja die Frage, wie man jetzt das genau durchführt. Wer hat das überhaupt durchgeführt? Die klassifizierende Behörde, das waren die drei Häupter. Die drei Häupter der drei Bünde. War der Landrichter des Grauen Bundes, der Bundespräsident des Gotteshausbundes und der Landammann des Zehngerichtenbundes. Eventuell zogen die noch Personen dazu, der Zuzug von Personen. Wenn die fanden, ja, es ist ein bisschen kompliziert, wir müssen noch mehr Leute dabei haben. Und dann wurde gemehrt, mehren. Das war ein schwieriger Akt. Die Mehrheit wurde dann quasi geschätzt und das bestimmte dann das Gemeindevotum. Und die Besonderheit, die Schwierigkeit, die dazu kam, war, dass diese Antworten der Gerichtsgemeinden nicht bloß ein Ja oder Nein waren, sondern das waren eigentlich längere oder kürzere Gutachten. Das heißt, jede Gerichtsgemeinde hatte die Möglichkeit, bedingt zuzustimmen, andere Vorlagen abzulehnen, einzelne Artikel abzuändern. Also das heißt, wir haben hier sogar ein Vorschlagsrecht zur Abänderung der Vorlage, also auch bereits eine Art Initiativrecht. Die Bedeutung dieses Referendums war eben, dass sie den Gerichtsgemeinden und deren Bevölkerung eine Mitverantwortung für das Gemeinwohl übertrug. Der Vollzug der Entscheide oblag den Gerichtsgemeinden, ich habe es erwähnt. Der Freistaat, die drei Häupter, das waren nicht drei Adelige oder so, drei Herren, die dann einfach das von oben nach unten durchsetzen. Im Gegenteil, die hatten gar keine Handhabe dazu. Die Gerichtsgemeinden mussten es umsetzen. Das heißt, Entscheide von großer Tragweite und Komplexität wurden an Gemeindeversammlungen und oder an einer Landsgemeinde diskutiert. Für die damalige Zeit außergewöhnlich. Die Menschen hier im Freistaat eigneten sich so gemeinsame Werte an, ein politisch-rechtliches Grundwissen, obwohl es natürlich noch zahlreiche Lücken in der Schulbildung gab. Von Volksschule konnte noch keine Rede sein. Die kamen dann erst im 19. Jahrhundert. Ich komme zum letzten Kapitel. Wie hat jetzt das Ganze die direkte Demokratie gefördert. Was für Impulse gab es für diese Demokratie in der Schweiz? Da stellte sich für mich die Frage, ist das altbündnische Gemeindereferendum ein Vorläufer des modernen Referendums in der Schweiz? Ich habe die Quellen konsultiert. Der Kanton St. Gallen ist 1831 der erste Kanton, der das sogenannte Gesetzesveto einführt. Das ist der Vorläufer des fakultativen Referendums. Welches waren die Quellen dieses direktdemokratischen Instrumentes? Hier können wir ja von moderner Demokratie sprechen, nicht mehr von vormoderner. Wenn man die zeitgenössischen Quellen anschaut, gibt es eine sehr schöne Quelle, nämlich die Verhandlungen des Verfassungsrates im Kanton St. Gallen 1831. Und in dieser Debatte, die teilweise sehr heftig geführt wurde, wird immer wieder Bezug genommen zum Nachbarkanton Appenzell. Dort haben wir Landsgemeinden. Und das war natürlich wichtig. Man hat gesagt, so wie Appenzell wollen wir das auch machen. Aber man hat immer wieder auch Bezug genommen zu Graubünden. Also das Referendum, das altbündnerische Referendum, kommt immer wieder vor in diesen Verhandlungen. Ist also zumindest ein Vorbild. Es wurde nicht eins zu eins übernommen. Es war etwas anderes dann, das Gesetzesveto, aber es war Vorbild. Dann gab es ein paar Jahre nach der Einführung dieses Gesetzesvetos in St. Gallen einen interessanten Bericht, einen Artikel von Gallus Jakob Baumgartner, selber ein sehr bekannter St. Galler, Politiker und Publizist. Er schrieb in der Schweizer Zeitung einen Artikel, und zwar mit dem Titel Ursprung des schweizerischen Vetos. Und er kommt darin zum Schluss, Zitat, das schweizerische Veto hatte im erstgenannten dieser Kantone, er meint damit Graubünden, seinen Ursprung. Zitat Ende. Also für Baumgartner ist es eigentlich klar, dass dieser Bezug, dass es den gibt. Ich habe speziell in einem Buch den Kanton Luzern untersucht und ich habe noch einmal die Quellen konsultiert. Ich habe sehr viele Quellen angeschaut. Der Kanton Luzern führt 1841 das Gesetzesveto ein. Und es gibt eine längere Vetodebatte. Und während dieser Vetodebatte wird immer wieder auf Graubünden Bezug genommen. Also, es muss ja irgendeine Form jetzt sein, Graubünden, die eben etwas ausgelöst hat. Wie gesagt, auch wenn man es nicht eins zu eins übertragen hat, aber es wird doch immer wieder als Vorbild genannt. Die Forschung, wie hat die Forschung dieses altbündnerische Referendum zur Kenntnis genommen? Rudolf A. Ganzoni schreibt 1890 in seiner Dissertation Beiträge zur Kenntnis des bündnerischen Referendums, Zitat, von hier, das heißt Graubünden aus, vollzog sich denn auch in den letzten 50 Jahren eine fast allgemeine Rezeption desselben. Gemeint ist das bündnerische Referendum, der zufolge es heute in dieser oder jener Form im Staatsleben der Kantone wie im Staatsleben des Bundes zu finden ist. Zitat Ende, 1890. Also das altbündnerische Referendum gibt es in dieser oder jener Form. Unterschiedlich, die Kantone haben das aufgenommen aufgrund der eigenen politischen Kultur, aber Ganzoni sagt es recht deutlich. Selbst Alfred Kölz, der bekannte Verfassungshistoriker unter anderem, er hat ja sehr stark den Einfluss der Französischen Revolution betont auf die Entwicklung der direkten Demokratie. Das war natürlich auch so. Die Französische Revolution hatte einen wichtigen Einfluss, aber selbst er bestätigt den Einfluss des Bündner obligatorischen föderativen Gemeindereferendums bei der Diskussion rund um das Gesetzesveto in St. Gallen. Genau, also so viel zu zeitgenössischen Quellen und zur Forschung. Es gäbe da noch viel zu sagen, aber wir werden ja dann, ich habe das den Referenten auch gesagt, unsere Vorträge noch ein bisschen ausbauen dann für den Tagungsband und Da kann man dann sicher noch etwas Ausführliches dazu sagen. Ich komme zum letzten Kapitel, zum Schluss. Von der modernen Demokratie im Bündnerland. Wie ging es weiter? Kurz die Entwicklung der Demokratie. Wir haben 1854 eine neue Kantonsverfassung. Es wird quasi die moderne Demokratie jetzt auch im Bündnerland eingeführt. Das obligatorische Referendum. 3 Jahre vorher wurden die Gerichtsgemeinden aufgehoben und wir haben dann 227 Gemeinden, das war die unterste politische Ebene, mit grosser Autonomie. Die nächste Kantonsverfassung 1880 führt die Verfassungs- und Gesetzesinitiative ein und dann haben wir erst wieder im Jahre 2004 die nächste Totalrevision der Verfassung. Und hier, interessanterweise, finden wir ein neues Gemeindereferendum. Das ist natürlich nicht dasselbe wie das altbündnerische. Das neue Gemeindereferendum, neben dem Kanton Graubünden, haben das erst einige Kantone eingeführt. Kurz gesagt, einige Gemeinden können eine Abstimmung verlangen nach einem Beschluss des Kantonsparlamentes. Das ist heute das Gemeindereferendum. Meines Wissens, ich lasse mich gerne belehren, wurde das im Kanton Graubünden jetzt noch nie eingesetzt oder benutzt. Gut, sicher sehr stark, Herr Gadalbert hat ja das angesprochen, sehr stark auf den Kanton hat die Gebiets- und Gemeindereform 2016 eingewirkt. Punkto Gemeindefusionen vor allem. Diese Gebiets- und Gemeindereform, das beinhaltete eben Gemeindefusionen. Der Kanton hat das mit rund 190 Millionen Franken unterstützt. Wir haben im Jahre 2001, also vor 20 Jahren, noch 212 Gemeinden. Oder wenn Sie es vergleichen, hier 150 Jahre vorher, 227, dann 2001 noch 212. Heute, Stand heute, haben wir noch 101 Gemeinden. In 20 Jahren eine Halbierung. Eben, mich interessieren vor allem die Folgen, auch die demokratischen Folgen solcher Fusionen. Ilanz Glion 2014, Herr Gadalbert hat das ja bereits erwähnt, 13 Nachbargemeinden fusionieren zur Großgemeinde. Wir haben keine Gemeindeversammlung mehr. Wir haben ein Gemeindeparlament, einen 5-köpfigen Gemeindevorstand. Nun, ich möchte noch kurz auf Studien eingehen, die eben Auswirkungen von Gemeindefusionen genauer beleuchten. Ich habe das an der letzten Konferenz schon getan. Ich meine, Glarus hat die noch extremere Umwälzung eigentlich erlebt. Der Kanton Glarus besteht heute noch aus 3 politischen Gemeinden. In Kanton Graubünden gab es den sogenannten Fusionscheck vor 3 Jahren. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft hat das durchgeführt. Man hat 27 Gemeindefusionen untersucht zwischen den Jahren 2008 und 2016. Die fusionierten Gemeinden hätten sich gut entwickelt, allerdings habe das politische Engagement und die Bürgernähe in der Mehrheit der Gemeinden abgenommen. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie von Professor Schaltecker von der Universität Luzern. Er hat ebenfalls Gemeindefusionen in der ganzen Schweiz untersucht und spricht von einer teilweise dramatisch sinkenden Beteiligung der Bevölkerung nach erfolgten Fusionen. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir weiter diskutieren müssen, was das eben für Auswirkungen hat auf die Demokratie und wie wir das heute dann angehen können mit diesen neuen Strukturen. Ich komme zum Schluss. Ich habe 3 Thesen formuliert, die möchte ich Ihnen noch gerne kurz vorstellen. Erstens. Der Kanton Graubünden war seit dem Spätmittelalter, respektive der frühen Neuzeit, ein Labor zur Förderung der politischen Partizipation und zur Entwicklung der Demokratie in der Schweiz. Zweitens, das altbündnerische Referendum war als föderatives Referendum ein zentraler Bezugspunkt und Vorbild zur Konstituierung des Gesetzesveto im 19. Jahrhundert, also der modernen direkten Demokratie in der Schweiz. Und drittens, der Schweizer Historiker Adolf Gasser hob die Bedeutung der Gemeindefreiheit und damit verknüpft auch die Bedeutung des genossenschaftlichen Prinzips für die Schweizer Geschichte besonders hervor. Die europäische Geschichte sei stark vom Gegensatz zweier verschiedener Gesinnungen geprägt, und zwar von Herrschaft und Genossenschaft. Der Kanton Graubünden zeigt mit seiner Geschichte eindrücklich, wie es gelang, das genossenschaftliche Prinzip auszugestalten. In heutiger Zeit besteht die Gefahr, dass nicht mehr von unten her das genossenschaftliche Prinzip weiter Bestand hat, sondern sich von oben her das Herrschaftsprinzip immer mehr durchsetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.